schon erzählen. Zum einen die Figuren, wo jetzt nicht nur eine Ahnenverkleidung drumherum sind, die sind alle aus den 70er Jahren. Und die anderen Frisuren sind so in den letzten 6 bis 7 Jahren entstanden. Und diese Frisuren, das ist eine besondere afrikanische Knüpftechnik, also da ist kein Draht verarbeitet, gar nichts. Diese Haare werden dann verknotet und das dauert ab 6 Stunden aufwärts. Also bedeutet sehr viel Geduld für Künstler und für Bearbeitete mehr oder weniger. Und diese Frisuren werden in Afrika alle beim Friseur als ganz normale Frisuren angeboten. Da habe ich ein Bild mit. Das sieht dann so aus. Da kann man sich dann in einem Friseursalon diese Frisuren aussuchen und sagen, was man da haben möchte. Und zwar hat jede Frisur oder sagen wir mal fast jede Frisur eine besondere Bedeutung für besondere Anlässe. Zum Beispiel ganz links oben diese Frisur, das ist für junge Mädchen und bedeutet, dass diese jungen Mädchen das heiratsfähige Alter kommen. Und das ist dann, also wie gesagt, jede Frisur hat eine bestimmte Bedeutung. Ich kann jetzt nicht die Bedeutung für jede Frisur sagen, aber so ist das halt in Afrika angelegt, mehr oder weniger. Und der Künstler hat wie viele?
Über 1500 Frisuren insgesamt dokumentiert.
Seit den 70er Jahren,
ja.
Und da gibt es auch einen riesigen Sammelband von diesen Frisuren. Und er macht das selber, weil er glaubt, dass diese, sagen wir mal, Kultur der afrikanischen Frisuren einfach verloren geht. Und er versucht das jetzt zu fixieren. Und da hätten wir dann schon den ersten Diskussionsanstoß praktisch. Glauben Sie denn, so traditionelle deutsche Frisuren, wie zum Beispiel im Schwarzwald gibt es ja diese Dutz, die dann an der Seite gemacht werden, glauben Sie denn, solche sind noch sehr wichtig für Deutschland heute oder dass die auch verloren gehen? Solche, sagen wir mal, kulturellen Frisuren. Da würde ich jetzt einfach mal gerne Ihre Meinung wissen, weil das hat uns, als wir dieses Kunstwerk angeguckt haben, eigentlich als allererstes interessiert, wie das in Deutschland eigentlich so ist. Also Sie können einfach drauf losgehen, es ist nicht so Schule melden oder so, einfach drauf los.
Ich denke da auch im Schwarzwald gehören ja Kleidung und Frisur zusammen, denke ich. Und das hat auch was mit regionaler Identität zu tun.
Ja,
stark, ne? Also ja, auch in Bayern haben wir jetzt nicht so viel, aber gibt es da nicht mit Kleidung zum Beispiel.
Ja, also identifiziert man sich in Deutschland eher mit der Kleidung oder nicht mit Frisuren? Weil ich weiß nicht, ich kenne das noch so, dass ich zum Beispiel an meiner Konfirmation eine besondere Frisur dann haben musste. Da haben sich dann alle die Haare hochgesteckt oder so. Ja, ist das noch wichtig in Deutschland? Ja, aber sehen Sie das denn zum Beispiel noch als wichtig an, dass ich was dann seinen Kindern vermitteln könnte oder so?
Nein,
das sind eher Modeerscheinungen.
Wir wollen das auch gar nicht wissen. Also Frisur aufkommt, wenn das so von den was wissen wir noch, wenn ich jetzt als Eltern Zopf, ne? Und bloß Schleife, dann ging das ja. Aber dann lacht sich.
Ja, es geht gleich weiter mit der Schülerführung. Lea und Lisa haben uns eben die erste Arbeit, die sie sich ausgewählt haben, von 5 Arbeiten, die sie während der Führung vorgestellt haben, gezeigt und eben eine Diskussion über Frisuren anhand der Arbeit von Okai Ochekerde. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auf jeden Fall, die Hintergrundgeräusche in dieser Halle Aue Pavillon entstehen durch diese Belüftungsanlagen. Und wir gehen jetzt über auf die Arbeit von Han Sum. Also die zwei Schülerinnen haben sich hauptsächlich Arbeiten aus dem afrikanischen Kontext ausgewählt. Und darüber sprechen wir dann auch in dem Interview.
Ja,
Also wie gesagt, der Künstler heißt Romuald Hasume, ist 1962 in Benin geboren und lebt auch da. Und jetzt würden wir Sie gerne erstmal einmal bitten, sich diese Maske in Ruhe anzuschauen und Ihnen einfach erstmal ein bisschen Zeit geben. Verwendet und daraus neue Kunstwerke herstellt und ja.
Ja, und da wollte ich jetzt mal fragen, haben Sie es zuerst als Masken gesehen oder haben Sie es erst als verarbeitete Kanister gesehen? Weil ich zum Beispiel habe es zuerst als Masken gesehen, habe erst wesentlich später gemerkt, dass es eigentlich verarbeitete Kanister sind. Also würde mich jetzt nur mal interessieren, als was Sie das zuerst gesehen haben.
Beides
ist natürlich schwierig, wenn man hingeht und schon, also den Titel weiß eigentlich im Grunde.
Ja,
das ist natürlich
sehr klar.
Schränkt schon.
Ja, genau. Und zwar sind das geweihte Voodoo-Masken. Also die wurden wirklich von einem Voodoo-Priester richtig in Afrika geweiht, bevor sie hierher gebracht wurden. Und was etwas paradox an dem Kunstwerk ist, ist, dass diese Voodoo-Masken gelten oder dienen ja eigentlich dazu, dass bei so einer, sagen wir mal, Voodoo-Messe mehr oder weniger die Gesichter der Leute verdeckt werden, dass halt eine Identität nicht erkannt wird. Und Romuald Hasume wollte aber mit den Masken genau das Gegenteil bezwecken. Und zwar wollte er damit den Leuten in seinem Land, jedem Menschen praktisch ein Gesicht geben. Weil diese Kanister spielen in dem Land, wo er herkommt, eine sehr große Rolle, da dieses Land sehr arm ist, aber sehr reich an Rohstoffen ist. Und er wollte vor allen Dingen auf diese, sagen wir mal, auf dieses Paradoxe hinweisen, dass zum Beispiel viele reiche Länder Rohstoffmangel haben und es genau aus diesen Ländern beziehen, die sehr arm sind, aber sehr, sehr viele Rohstoffe besitzen. Also diese Unausgeglichenheit zwischen arm und reich und Rohstoffen und keine Rohstoffe, da wollte er jetzt besonders darauf hinweisen. Und da hatte ich wieder eine Frage an Sie. Sehen Sie das jetzt eher vom Kunstwerk her, wenn Sie jetzt diese Informationen haben, eher als Kunstwerk, weil es Voodoo-Masken sind und praktisch einen Teil der Kultur in Afrika widerspiegeln? Oder sehen Sie es eher als Kunst, weil es jetzt auf so einen gesellschaftlichen, nennen wir es mal Missstand hinweist?
Missstand ist schon gut. Das ist ein gutes Wort, weil es ist ja auch ein Missstand, den wir als Europäer oder gegenüber Ländern, wo wir für billig Geld sind, nur bei den Mitwirkern.
Ja.
Auf mich wirken die alle so unglücklich, aber es tut halt nicht. Also sind die alle so leicht wie Tiere, kommt da so mit Viecher hoch. Finde ich komisch. Also nicht lustig im Sinne von fröhlich, sondern so ein bisschen
merkwürdig.
Ja, merkwürdig, aber muss kichern.
Ja.
Bei manchen, also der links da oben.
Parallele zu den historischen Masken. Wir hatten ja auch viel Südseevölker, die haben halt einen starken Expressionismus so bereits interessiert. Und von dieser direkten Ausdruck, dass der gleiche Ausdruck, also da sind ganz wenige Mittel. Das Ding an sich, also diese Kanne an sich hat ja schon einen Ausdruck. Man kann ja dann als Mensch schon sehen, aha, das hat ja eigentlich ein menschliches Antlitz, abstrahiertes, verzerrtes an manchen Stellen. Das finde ich das Reizvolle daran. Also ich wäre auf diese gesellschaftlichen Hintergründe gar nicht zu Ende gekommen, sondern eher auf diese formalen Reiz im Vergleich zu dem. Und das genau das Gekicher zu sagen, oh ja, ach stimmt, das ist ja irgendwie wie bei Picasso mit dem Fahrradsattel und dem Banker. Ja.
auch ein Sitz. Ich denke aber auch. Da.
Ja, wir sind dann weitergegangen zu einer nächsten Arbeit von Hasumi.
Das fanden wir gerade sehr interessant, weil wir genau das Gegenteil eigentlich gesagt haben, wo wir das erste Mal hier waren. Wir haben das Ganze nämlich beim ersten Hinschauen erstmal mit Urlaub verbunden, mit Karibik und mit Sonne, Strand, eigentlich nur positive Assoziationen gehabt. Ja, das erstmal dazu und jetzt würden wir Sie gerne nach Ihrem zweiten Eindruck fragen. Was haben Sie beim zweiten Hinschauen gesehen? Ist Ihnen aufgefallen, aus welchem Material das vielleicht hergestellt wurde?
Auch wieder aus Kanistern.
Ja, genau.
Ein Boot zum Untergehen, das hat auch lauter Öffnungen. Geht das Wasser rein oder was auch immer, das wird unmöglich. Die sind verloren, die da drin sind, so von genau wie
so. Praktisch dazu verurteilt.
Ja, irgendwie. Obwohl es ist für die Freiheit oder als Traum, Traum, als bessere Leben. Und also ich kann meinen, das heißt nicht, wie gesagt, die Normannen kommen. Das ist ja auch so ein Überfall, ein Einfall. Oh. Eroberern und wir erleben ja auch die aus Afrika kommen, die sind für uns eine Bedrohung. Die fallen bei uns ein. Das kann man jetzt einfach sehen. Das wird unheimlich auch. Zuerst auch in Bildern, das ist auch wieder für eine Leben sauber, wir können ein paar Baden gehen, aber es ist uns sehr unheimlich.
Ich glaube aber gar nicht, dass das so sauber ist da. Ich glaube, dass da überall.
Ja, von Weiden.
Ja, ja.
Von der Ferne.
Ja. Genau, wenn man näher guckt, sind auch die Hütten nicht mehr so schön.
Ja, also das ist unser romantischer Blick.
Ja, genau. Fein, blauer Himmel und
Hütten. Ja, und von der Ferne denke ich mal, schreiben ein, wie von der Hütten.
Ja, dort ist es ja auch so, dass die Menschen praktisch von den Kanistern, also die sichern hier überleben. Dort gibt es die sogenannten Ölpipelines, die Menschen dort anzapfen müssen, um an Geld ranzukommen und ja, sich zum Beispiel Nahrung leisten zu können, Kleidung. Und teilweise ist es auch so, dass die dort die Kanister weiten müssen, damit mehr Inhalt hineinpasst, um mehr verkaufen zu können. Und ist Ihnen an den Kanistern etwas aufgefallen?
Ist da keiner mehr ganz.
Ja, erstmal das. Und teilweise. Teilweise stehen auch noch die Initialen von verschiedenen Leuten da drin. Und dazu haben wir uns dann gedacht, dass jeder Kanister praktisch für ein Schicksal der Menschen dort steht, für eine Persönlichkeit. Und gerade auch, wir haben ja eben die Masken gesehen, dass jeder Kanister wieder für ein Gesicht steht, haben wir uns dazu überlegt. Ja. Haben Sie dazu vielleicht noch andere Ideen? Das war so unsere Idee dazu, uns da einfallen.
Das war ja für uns auch, weil es ja in Afrika versuchen ja viele Leute entweder von dort zu fliehen, weil halt die Verhältnisse da so schlecht sind, weil sie kein Geld haben, vielleicht um in eine neue Welt zu fliehen, aber müssen teilweise auch einfach fliehen, weil sie sich keine Existenz mehr aufbauen können. Und was wir sehr paradox daran fanden, dass wir eigentlich mit so Fluchtträumen, sagen wir mal Flucht aus dem Alltag, eben genau so ein Bild verbinden. Also dass wir praktisch in so dieses Paradies mit den Palmen und dem Strand und der Sonne eigentlich flüchten möchten und dass die Leute, die eben mit so einem löchrigen Boot versuchen zu flüchten, eben von dort wegkommen wollen. Also unser Fluchtgedanke ist praktisch das, wovon sie weg wollen. Das fanden wir jetzt persönlich nochmal sehr interessant. Was ja dann nochmal, sagen wir mal, den Bogen schlägt zu dem Titel des Ganzen, also Dream, Traum. Und Sie haben vielleicht bemerkt, die Schriftzüge auf dem Boden, das sind ja alles verschiedene Sprachen, aber vom Sinngehalt geben sie halt alle den gleichen Inhalt wieder. Also schon ähnlich, andere Wortwahl, natürlich andere Sprache, aber einen ähnlichen Inhalt. Und dass halt, sagen wir mal, diese Fluchtgedanken irgendwo alle, egal in welcher Sprache, für diese Leute zusammenlaufen.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall.
Was mir nur aufgefallen ist, jetzt diese Ballonflaschen, die da an der Seite immer hängen, die sehen ja ein bisschen aus wie Fender. Also wenn man so ein bisschen Boot fährt, dann weiß man, dass das eigentlich die Dinger aus Gummi sind und dass die auch was abfedern sollen, so wenn man sich jetzt mit einem anderen Schiff begegnet oder man legt an oder so. Das ist aber jetzt wie eine Flaschenpost. Eine Flaschenpost ist ja eigentlich auch immer ein Hilferuf, ne? Zu sagen, also ich brauche jetzt mal Hilfe, wer die findet, der soll mich dann mal holen. Ja. Eigentlich auch so ein bisschen gegensätzlich an der Stelle. Das darf ja nicht zerbrechen, ja, an der Stelle.
Also das ist halt auch das mit den, es ist ja ähnlich, dieses Glas, ähnlich wie die Löcher da drin, dass die Leute, sagen wir mal, sich, ich meine, es passiert ja wirklich, dass sie sich in solchen löchrigen, klapprigen Booten wirklich den Versuch machen zu flüchten und sich ein besseres Leben aufzubauen. Aber es soll eigentlich nicht zerbrechen, aber es tut es dann doch und das ist halt überall irgendwo ganz gut.
Ganz interessant fand. Ich hatte mal was von einem Künstler dazu gehört, der erzählte, weil das so fiktive Briefe sind, halt diese Flaschenpost, wo zum Beispiel ein Vater an seinen verstorbenen Sohn schreibt, dass er jetzt keine Fische mehr essen kann, weil er sich immer vorstellt, dass die Fische von seinem Sohn gefressen haben, sozusagen. Also auch wieder auf diese Einzelschicksale, wo er hinweist. Das fand ich einfach ganz eindrücklich. Er hatte dann so mehrere fiktive Briefe dann auch vorgestellt in diesem Interview. Kann ich dann das nochmal anschaulicher finden.
Das merkt man ja auch an den Masken, dass er immer mehr auf die Einzelschicksale eigentlich darauf hinweisen will, als so eine große Masse.
Haben Sie noch weitere Ideen oder Fragen? Ja, dann würden wir jetzt ganz gerne weitergehen wollen. Und unser nächster Künstler nennt sich Ai Weiwei.
Von dem haben Sie vielleicht schon mal gehört,
der auch sehr bekannt ist.
Ja, der Künstler Ai Weiwei. Das, was wir jetzt gehört haben, das war die Schülerführung im Aue-Pavillon von Lea und Lisa. Und interessant ist, dass diese Schülerinnen in dem, wie sie auch geschult wurden, diese Führung durchzuführen, eine Präsenz entwickeln. Eine Präsenz, die auch ermöglicht wird durch die Form der Ansprache, die sie leisten, dass sie nachfragen können und auf die Aufmerksamkeit des anderen sich auch konzentrieren. Und das ist eine gute Möglichkeit, um tatsächlich von einer gemeinsamen Erfahrung während der Ausstellung auch zu sprechen oder zu einer solchen zu kommen. Diese Schülerführungen werden kostenlos angeboten. Das heißt, das sind nicht wie die regulären Führungen, die eben dann gebucht werden müssen. Diese Schülerführungen müssen auch gebucht werden und das kann man eben beim Besucherservice vornehmen. Wichtig ist dann halt, dass man das zeitlich rechtzeitig auch plant, damit auch Schülerführungen, die auch sehr gefragt sind, auch dann zur Verfügung stehen und auch an solch einer teilgenommen werden kann. Jetzt hören wir noch das Interview mit den beiden Schülerinnen, um da nochmal abschließend zu sehen, wie sie das jetzt empfinden, dass sie an solchen Führungen teilnehmen oder selbst diejenigen sind, die führen.
Interessieren würde, hat sich denn euer Verhältnis zur Kunst jetzt irgendwie verändert oder wie nehmt ihr das wahr, dass ihr als Schüler, also Erwachsene führt und nur Erwachsene führen dürft? Ist das, ermöglicht das einen Zugang zur Kunst oder wie trennt ihr diese Situation, Vermitteln und eben Kunst? Also so vom Wahrnehmungsvermögen würde ich schon sagen, dass sich geändert hat, weil gleich zu Anfang hieß es, ich weiß, dass bei der Blogveranstaltung ziemlich viele sagen, ja, aber was will denn der Künstler jetzt damit sagen? Und ja, es gibt da keine Musterlösung, aber ich will wissen, was damit zu sagen ist. Dass man halt, das hat, war für mich auch schwer, das erstmal aus dem Kopf zu verdrängen. Ja. So, okay, es gibt keine Musterlösung, der Künstler will jetzt nicht genau diesen Satz damit ausdrücken, sondern man muss, sagen wir mal, seinen Horizont erweitern. Also das ist so das, was mich durch dieses Projekt irgendwie, das hat sich bei mir ein bisschen geändert, dass man das so ein bisschen mit einem etwas erweiterten Horizont mehr oder weniger sieht.
Ja, eigentlich eher genauso. Und man, gerade weil es Erwachsene sind, bekommt man ja auch ganz neue Einblicke, die wir vielleicht so über Dinge, über die wir gar nicht nachdenken oder so. Ja. Erklären soll.
Ja, also ist es dann schon so gedacht, dass ihr, weil ihr die Diskussion anregt, auch tatsächlich selber Anregungen
Ja, kommt. Das auf jeden Fall.
Ja, ja, also nicht nur Anbieter einer Dienstleistung seid, im Sinne von ihr.
Ja, genau, es ist ja auch viele Sachen, die da jetzt angesprochen waren, wurden, habe ich persönlich jetzt zum ersten Mal gehört und ja. Da denkt man dann auch zum ersten Mal drüber nach. Das macht ja die Führung an sich dann so ein bisschen zur Improvisation. Wenn man dann einen neuen Gedanken hat, dann spinnt man den selber weiter, gibt man an die Leute weiter, die spinnen den dann weiter. Deswegen, da kann sich dann, sagen wir, sogar eine sehr, sehr, sehr lange Führung entwickeln. Also ich weiß Leute, die schon über 2,5 Stunden teilweise ja. Geführt haben, weil einfach die selber dann eine neue Idee zugespielt bekommen haben vom Publikum, dann wieder die erweitert haben und dann weiter diskutiert wurde. Also
es soll ja auch nicht so sein, dass gerade wir hier stehen und so frontal Vorträge abhalten, sondern dass wir ja Anstöße geben und dann die Diskussion einfach laufen lassen. Mhm.
Und in Bezug auf diese Anstöße, also das war jetzt deine erste Führung.
Ja.
Und vorher hast du ja immer in dem Sinne dann Trockenübungen gemacht oder auch mal Freunde begleitet, wenn sie hier Führungen gemacht haben oder war das jetzt wirklich das erste Mal?
Ja, das war wirklich das erste Mal. Also ich wollte jetzt auch, wir können ja auch noch, außer wir haben ja 2 Führungen, die haben wir zugeteilt bekommen und konnten uns noch für mehrere andere anmelden. Und ich habe gesagt, ich warte jetzt erstmal auf meine erste Führung, die da festgeschrieben ist und warte, wie das wird. Aber war ja gut.
Ja, und da ist man ja wahrscheinlich noch in so einer Dynamik. Also man hat sich bestimmte Sachen zu den Arbeiten überlegt und will noch vielleicht, wie würdest du sagen, was ist jetzt so, was sind deine eigenen Eindrücke, wo denkst du gerade noch weiter bei diesen Arbeiten, die wir gesehen haben?
Also ich finde jetzt persönlich, welche Arbeit?
Vielleicht jetzt diese hier?
Zum Beispiel auch, weil wir haben uns ja mehr oder weniger nur mit dem beschäftigt, was wir jetzt gesagt haben und dass ja die Leute dann noch mehr dazu gesagt haben, zum Beispiel mit dem G8-Gipfel und was diese eine Dame erzählt hatte, von wegen, dass ja die Altkleidersammlung, dass das ja auch Arbeitsplätze irgendwie, das finde ich dann sehr interessant, sowas dann zu erfahren, weil wir machen jetzt noch mehrere Führungen und das kann man ja dann auch mehr oder weniger verwenden und dann einfach mal einwerfen.
Ja.
Deswegen, also auf jeden Fall alles merken und
du hast jetzt aber schon häufiger.
Ich hatte 2 vorher, ja.
Okay. Und hast du dann andere Runden gemacht?
Ja, andere Runden. Teilweise zum Beispiel das Boot von dem, das Omatasume, das hatten wir auch mit drin. Und ist auch ganz interessant, weil zum Beispiel die ersten Eindrücke, die eben entstanden sind, das war in den anderen Gruppen wieder total unterschiedlich. Und das ist immer ganz interessant mit anzuhören.
Ja. Und wenn ihr eine Führung überlegt, also sind die Themen vorgegeben?
Nein, das steht uns alles frei.
Ihr überlegt euch dann, welche Künstler ihr euch aussucht?
Also genau. Wir machen das alles praktisch alleine, überlegen uns, in welchem Haus wir führen, wo wir langgehen. Kunstwerkanzahl, sagen wir mal, wird uns empfohlen, so zwischen 5 und 7, weil es sonst auch für uns sehr anstrengend irgendwann wird. Wenn wir dann uns so ein Konzept überlegt haben, was wir sagen wollen, welche Fragen wir stellen wollen, besprechen wir das dann mit der Sonja, die das
Projekt leitet.
Die gibt uns dann vielleicht noch Tipps, wo wir vielleicht darauf achten sollten oder so. Aber an sich machen wir das alles allein.
Okay. Ja. Und wie wählt ihr die Künstler dann aus? Also jetzt heute diese Künstler. Also wie gesagt, da ist ja auch aufgefallen, dass es viele afrikanische Künstler und ein chinesischer Künstler. Ja. Wie kommt es, dass ihr jetzt gerade diese Künstler ausgewählt habt?
Also ehrlich gesagt sind wir einfach durch die Ausstellung gegangen, haben uns angeguckt, was wir interessant finden. Und
so persönliches Interesse. Und dass dieser Leitfaden hat sich dann eigentlich erst später gefunden.
Ja, ganz zum Schluss eigentlich ist uns aufgefallen, dass...
Wir kamen dann hier hin und meinten, hier geht es ja auch um Kleidung, wie am Anfang. Roter Faden, und das war dann sehr toll.
Roter Faden, okay, vielen Dank. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Bericht schreiben.
difficult. I was busy every day, never had a time at all. But you needed a bigger clue. I got tongue cause I didn't wanna hurt you. But you keep pushing me away. Boys is why you got confused. Thought that made it clear. I was never to change my mind. You become so precious, dear, but you gotta leave this behind. One day I hope you find someone who loves you too. So you let me be, and you forget you ever had a bruised and broken heart. Can't forgive and can't forget. Driving us both sparing mad while you're driving me away.
Kassel im Jahr 1955, schreibt Roger M. Bürgel, der künstlerische Leiter der Documenta 12, in dem Magazinband Modernity, Fragezeichen, war ein Knotenpunkt von tagespolitischen und historischen Kraftlinien. Da ist zum einen die ehemalige Residenzstadt mit ihrem Stolz auf traditionsreiche Errungenschaften, darunter das erste geschlossene Theatergebäude, das Ottoneum, sowie der erste öffentliche Museumsbau auf dem europäischen Kontinent, das Museum Fridericianum. Mindestens so entscheidend wie die Orte selbst, aber sind zum anderen die Mentalitäten, die in ihnen nisten. Bis in die Jahre der Weimarer Republik mit Kassels legendären Künstlerfesten, auf die sich auch schon einmal ein verliebter Samuel Beckett verirrte, verheerende Bombenangriffe, die Kassel unter anderem seinen Rüstungsbetrieben zuzuschreiben hatte, haben die Stadt im Zweiten Weltkrieg zu rund 80% zerstört. In der Folge sollte sie das radikalste Exempel bundesdeutschen Wiederaufbaus bieten. Neue Stadt auf altem Grund lautete das Motto. Es zielte auf nichts weniger als ein modernes Raumbild, das die historisch gewachsene Anlage der Stadt ignorierte. Die Kasseler Modernisierungsleistung verlief wie die Geschichte der Moderne selbst höchst ambivalent. Zum einen stammten entscheidende urbane Elemente, etwa die Achse mit der Treppenstraße, aus den Schubladen der nationalsozialistischen Planer. Diese hatten sich längst mit dem Wiederaufbau befasst. Zum anderen kann ein gebautes Gemeinwesen ebenso wenig wie das menschliche Wesen mit seiner Vergangenheit einfach abschließen. Und so folgte dem Trauma der Bombennächte ein weiteres Trauma. Spätestens Ende der 1970er Jahre nämlich stellte sich heraus, dass das Versprechen der Modernisierung nicht in Erfüllung gegangen war. Das melancholische Nachbild der Stadt von einst trat wieder auf den Plan. Doch auch das soll hier nicht mein Thema sein. 1955 herrschte zweifelsfrei Aufbruchstimmung. Kassel war mit der Bundesgartenschau bedacht worden als einer kollektiven Unternehmung, an der sich, so der damalige Bundespräsident Theodor Heuss, ein zerschlagenes oder gefährdetes Gemeinwesen erholt. Die Bundesgartenschau mit ihren rund 3 Millionen Besucherinnen war keine bloße Ausstellung zur Standortoptimierung. Gewiss, sie diente in erster Linie der Ankurbelung des Inlandstourismus und der Investition in die lokale Infrastruktur, kam Kassel nach der deutsch-deutschen Teilung doch plötzlich am Rande der westlichen Welt zu liegen. Die Buga war aber auch ein Experiment mit avancierten Formen. Für Hermann Mattern, ihren Chefplaner, war es selbstverständlich, zeitgenössische Kunst in das katastrophisch-pastorale Ambiente zu integrieren. zugespitzt gesagt, wuchsen die Rosen auf den Trümmerhalden. Angedacht für die Kunst war ursprünglich eine avancierte Zeltkonstruktion in der Aue. Doch Arnold Bode, ein Kollege Matterns an der Kasseler Werkakademie, erkannte in der Ruine des Museums Fridericianum den geeigneten Ort. Geeignet, um die deutsche Nachkriegsöffentlichkeit wieder an die internationale Moderne heranzuführen. Geeignet aber vor allem, um nach der Epoche des beispiellosen Staatsverbrechens öffentliches Leben aus sich selbst heraus zu begründen. Das war groß gedacht, doch trug dieser Gedanke lediglich der Bestimmung des Gebäudes Rechnung. Rund ein Jahrzehnt vor der Französischen Revolution von Simon Louis du Rai im neoklassizistischen Stil erbaut, war dieses tatsächlich ein Museum der Aufklärung. Und dieser Bau, nicht anders als das Projekt der Aufklärung selbst, lag in Trümmern. Ein schlüssigeres Ensemble für die deutsche Bildungskatastrophe ließ sich schwerlich denken. Geeignet zur Ausstellung moderner Kunst war das Gebäude aber aufgrund seiner formalen Qualitäten, die der Rohbau der Ruine besonders zur Geltung brachte, der Spannung oder sollte man sagen des Spiels zwischen der Strenge und der Großzügigkeit seiner Raumgliederung. Diese Spannung sollten Bode und seinem Team exzessiv ausreizen. Die Documenta von 1955 war eine Ausstellung innerhalb einer Ausstellung. Und weil damals niemand ahnen konnte, dass es jemals eine zweite Documenta geben würde, ist nichts irreführender als die Rede von der Documenta 1. Dies sehe ich eigentlich jetzt als eine Überleitung, um zum Beirat der Documenta 12 zu kommen. Dieser Beirat, für diesen Beirat wurde 2005 der Grundstein gelegt für eine lokale Anbindung der Documenta 12. Und man könnte auch mit diesen einleitenden Texten eigentlich über die Entstehung der Documenta. Man könnte eigentlich sagen, dass die Documenta 12 eine Art Genealogie auch der Documenta 1, die es in dem Sinne ja nicht gegeben hat, versucht. Und zwar indem die lokale Anbindung selber wieder zum Thema wird, indem wieder Documenta 12 Beirat eine Art Wissensressource ist und eine Quelle der Inspiration und des Austauschs. Er ist sozusagen integraler Bestandteil und Organisationsform und schafft eine Grundlage, damit die Ausstellung als Medium konzipiert, umgesetzt und genutzt werden kann. Neben der Konkretisierung der Leitfragen der Documenta 12 ist dann insbesondere die Übersetzung in eigene Formate ein wichtiger Schritt. Und diese eigenen Formate habe ich mit Achim Vorreiter besprochen, der an zwei dieser Formaten beteiligt ist, die es zum Teil auch schon länger gegeben hat. Das ist einmal die Gruppe Experiment Exkursion Kassel und der Salon der Ausgegrenzten. Und da hören wir jetzt in dieses Gespräch.
Okay, ja, Herr Vorreiter, Sie sind eben auch im Beirat der Documenta 12. Ja, und was mich interessiert, ist eben, wie wurde der Beirat gegründet und wie sind daraus dann Vermittlungskonzepte entstanden? Und wurde der Beirat tatsächlich auch gegründet, um Vermittlungskonzepte in der Stadt auch zu entwickeln?
Das kann ich Ihnen jetzt also im Vorlauf nicht genau sagen, was die Intention war, ob die Intention auch schon diese Entwicklung von Projekten war. Also grundsätzlich war die Intention der künstlerischen Leitung einfach, die Menschen in Kassel vorher, also weit vorher, vor der Ausstellung schon zu adressieren und mit denen in Kontakt zu treten. Es gibt darüber natürlich Erkenntnisse, dass einige andere Kuratoren, die diesen Job bekommen haben, des künstlerischen Leiters, das anders gesehen haben. Also Katharina Wied zum Beispiel hat sich gleich ziemlich in die Nesseln gesetzt, indem sie gesagt hat, die Stadt ist hässlich, irgendwie die Leute sind nicht so ganz gut drauf und was weiß ich. Also man kann es sich halt schwer machen mit dem Kasselon und man kann es sich halt auch versuchen, ein bisschen einfacher zu machen. Und der Herr Bürgel und die Frau Noack, die wollten halt nicht, dass die Ausstellung hier wie so ein UFO landet, sondern die wollten halt auch was über die Kasseler Bevölkerung wissen. Also Probleme in Kassel, Geschichte, die Kasseler Geschichte, was da alles eine Rolle spielt. Und da war halt dann eine Möglichkeit, die dann auch praktisch umgesetzt worden ist, lokale Bürger hier aus Kassel, also Bürger aus Kassel, als quasi lokale Experten vorher schon zu adressieren, mit denen in Kontakt zu treten und gemeinsam mit denen diese Ausstellungsentwicklung anzugehen. Also man hat sich dann zwei Jahre vor Beginn der Documenta getroffen, immer regelmäßig im Kulturzentrum Schlachthof. Es waren ca. 50 Bürger und Bürgerinnen aus Kassel beteiligt, die alle aus unterschiedlichsten Kontexten kommen. Also es waren Leute von der Gewerkschaft dabei, aus Schulen, von der Universität, von Kinder- und Jugendnetzwerk, von anderen sozialen Einrichtungen, aber auch ein Pfarrer zum Beispiel.
Ja.
Also eine relativ bunte Mischung, auch aus unterschiedlichen Bereichen aus Kassel, also auch räumlichen Bereichen aus Kassel. Und man hat sich vorgestellt, also der künstlerische Leiter hat sich vorgestellt, guten Tag, ich bin der Herr Würgel und so, ne, ich mache jetzt die nächste Dokumenta. Und hat uns dann halt eingeladen, weil ich war ja auch beteiligt am Beirat, mit ihm gemeinsam darüber nachzudenken, wie man diese Ausstellung halt an Kassel anbinden kann. Also dass die irgendwie auch eine Korrespondenz mit der Stadt hat. Weil Dokumenta ist ja eigentlich seit der ersten Dokumenta 1955 eng an diese Stadt gekoppelt.
Mhm.
Es gab zwar schon Ideen, die Dokumenta auszulagern nach Berlin oder sonst wohin. Allerdings wäre das dann nicht mehr die Dokumenta in dem Sinne. Also ich finde, da bin ich glaube ich mit dem Herrn Würgel einer Meinung, dass die Dokumenta sehr viel auch mit Kassel zu tun hat. Auch mit der Geschichte von Kassel und speziell halt auch an diese Person, die Persönlichkeit des Arnold Bode sehr stark geknüpft ist.
Ist das ein Kasseler gewesen?
Das ist ein Kasseler gewesen, ja.
Und der hat auch hier, welchen Raum hat er zuerst genutzt? Das Friedrichianum?
Das Friedrichianum. Also er hat das Friedrichianum damals noch eine Ruine, war 1955, mit provisorischen Mitteln in eine wirklich wunderbare Ausstellung verwandelt, die auch nachher noch Auswirkungen lange Zeit danach auf andere Ausstellungen hatte. Also sowas hatte man da auch in der Form noch nicht gesehen. Und es war ein Versuch, es lief eigentlich parallel zur Bundesgartenschau und man hatte nicht damit gerechnet, dass es so viel Publikum sich bereit erklärt hat, auch mich mit der Kunst zu beschäftigen. Es waren, glaube ich, über 130.000 Menschen schon auf der ersten Dokumente und das war jenseits aller Erwartungen. Und es ging halt darum, die alten Künstler der Moderne, also die von den Nazis als entartet bezeichnet worden sind und die verfemt waren lange Zeit, in einer gewissen Weise zu rehabilitieren.
Ja.
Das hatte zum einen halt den Effekt, sich diesen Künstlern halt wieder zuzuneigen und auch die Deutschen wieder diskursfähig zu machen im Bereich der zeitgenössischen modernen Kunst.
Sie umzuerziehen?
Ja, umzuerziehen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich... Also es war in den 50er Jahren, war es mit Umerziehen eigentlich normalerweise nicht so weit her. Das fing ja in den 60er Jahren erst an. Also in den 50er Jahren hat man sich eigentlich eher nur geschämt und wollte eigentlich auch nicht so viel wissen davon. Das war eigentlich eher vielleicht eine Rehabilitierung und als Entschuldigung, würde ich das vielleicht eher sehen.
Mhm.
Also die erzieherischen, die Didaktik kann ich da nicht erkennen, wenn ich mir so alte Bilder angucke.
Mhm.
Aber ich glaube, es ging auch darum, um einfach auch wieder in der Welt mitzuspielen, also um Anschluss zu finden an die anderen westlichen Staaten, an die freie Gesellschaft, muss man sich auch mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen. Also auch hier was auch der Ökonomie nicht geschadet hat von diesem Land. Also auch eine bestimmte Diskursmächtigkeit wieder zu erzeugen, die man einfach auch brauchte, wenn man sich dann weiter auch ökonomisch weiterentwickeln wollte. Also das ist halt jetzt meine persönliche Meinung dazu.
Ja.
Aber diese Rückbesinnung auf den Ursprung, die ist halt etwas, was der Herr Bürgel halt systematisch gemacht hat, der Dokumenta 12. Und das finde ich auch ganz gut. Und diese Anbindung mit dem Beirat ist an der Stelle ganz gut, weil der Beirat natürlich auch als Multiplikator gewirkt hat. Ne? Also es gibt halt auch viele Leute aus dem Beirat, die dann auch in ihrer Verwandtschaft, Nachbarschaft, bei Freunden und so natürlich im Vorfeld der Dokumente schon was erzählt haben, wie nett das doch eigentlich sein könnte und was das vielleicht auch mit Kassel zu tun hat.
Ja.
Und so natürlich vielleicht auch ein Stück weit das erklärbar macht, dass diese Dokumente halt auch sehr stark von lokaler, regionaler Bevölkerung wahrgenommen wird. Das war halt auch schon immer ein Ansatz der Dokumenta, meines Erachtens, auch Menschen an Kunst heranzuführen, die normalerweise vielleicht aus bildungsfernen Schichten kommen oder die eigentlich sich eher feindlich gegenüber moderner zeitgenössischer Kunst verhalten, die halt auch mal damit zu konfrontieren und darüber nachdenken zu lassen, inwieweit ihre ideologische Einstellung dem gegenüber eigentlich wirklich richtig ist. Und ich denke, das gelingt hier an der Stelle, also ich merke das auch in meinen täglichen Führungen, dass ich sehr viel mit Leuten zu tun habe, die man eigentlich normalerweise auf Kunstausstellungen in der Größenordnung so nicht findet. Also die Zusammensetzung ist schon anders hier. Also es sind sehr viele Leute, die man normalerweise nicht auf Ausstellungen trifft, also dieses Fachpublikum und der bestimmte bürgerliche Connoisseur ist hier zwar auch, aber in der Minderheit, würde ich sagen. Also kommen halt auch sehr viele Gruppen, Reisegruppen auch von außerhalb, denen man eigentlich sofort ansieht, dass sie noch nicht da so in dem Diskurs drinstecken und sich auch noch nicht viel mit beschäftigt haben. Und dann ist es aber auch gerade schön, den Leuten da praktisch die Möglichkeiten aufzuzeigen, die es halt auch gibt in der modernen zeitgenössischen Kunst, sich mit gesellschaftlichen Problemen und auch mit Politik auseinanderzusetzen, wo sie dann natürlich aber auch wieder mitsprechen können.
Mhm.
Also, und ich finde, das ist ganz gut gelungen bislang.
Mhm. Ja, Da würde mich auch interessieren, die Gruppe Experiment. Also Sie studieren gerade noch Soziologie und eben Humangeographie. Und ich hatte den Eindruck, die Geografen, die auch beteiligt sind, auch die zum Teil die Lehrerausbildung dann machen hier in Kassel, die sind interessiert daran, aus einer geografischen Perspektive die Stadt auch wahrnehmbar zu machen, weil die Geografen, anders als die Soziologen zum Beispiel, auch die Verwandlung oder Wandlung der Städte oder auch der Versorgungssysteme dokumentieren. Mhm. Und wie verbinden Sie denn diese beiden Ansätze, Soziologie, vielleicht auch diese Prozesse zu beobachten, wie wird die Kunst angenommen in dieser Stadt, von wem und wie, und dann eben diese geografischen Aspekte in der Gruppe Experiment, die dann eben diese spezifische Perspektive auf die Stadt hat.
Also da ist gar nicht so ein großer Unterschied. Also es gibt zwar unterschiedliche Disziplinen, halt auch jetzt Soziologie oder Geografie, nur zeichnet sich da momentan in der aktuellen Entwicklung schon so was ab, was, wenn man jetzt wirklich was Neues machen will oder sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen will, braucht man Interdisziplinarität. Also es ist ein sehr interdisziplinäres Vorgehen, was da im Bereich der Soziologie als auch im Bereich der Geografie bei uns geprobt wird. Also in der Soziologie haben wir ja sehr viele Bindestrich-Soziologien. Es gibt die Kunstsoziologie, es gibt die Stadtsoziologie zum Beispiel. Die Stadtsoziologie beschäftigt sich auch sehr stark mit der Entwicklung von Städten und auch räumlichen Strukturen. Es gibt sogar die Raumsoziologie, also auch neuerdings relativ modernes Feld der Raumsoziologie, wo es dann wirklich schwierig wird, zu dem Bereich der Geografie, die ich eigentlich vertrete, zum Bereich der Humangeografie, die sich auch mit sozialräumlichen Strukturen mehr beschäftigt und sich eigentlich von einem relativen Raumbegriff aus operiert, also jenseits dieses absoluten Raumes von Newton und jenseits dieser Containerraumvorstellung, in dem eigentlich sehr viele oder eigentlich die physischen Geografen operieren. Also ich habe mit physischer Geografie gar nichts zu tun. Wenn Sie mich jetzt fragen, wo liegt Kalkutta, dann kann ich Ihnen noch sagen, dass das am Ganges liegt. Und das weiß ich aber auch nur aus dem alten Schlager und nicht mehr aus der Geografie. Also ich beschäftige mich eher mit Dingen, die zwar räumlich organisiert sind, aber eben nicht im Sinne von erdräumlich unbedingt. Also auch sozialräumliche Strukturen. Der Raum, der dieses Gespräch zwischen uns, es gibt einen Raum, der wird durch das Gespräch, das wir jetzt führen, praktisch das uns hier auch gestaltet. Und den finde ich als Humangeograf wesentlich interessanter als jetzt, dass wir hier in diesem Aquarium sitzen. Also das hat keine Bedeutung. Also dieser räumliche Aspekt hat auf unser Gespräch nicht so einen großen Einfluss wie andere Dinge, die sich zwischen uns jetzt zum Beispiel dann in der Diskussion oder im Dialog abspielen.
Weil sich ein kommunikativer Raum eröffnet.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Und das bringe ich zusammen mit der Kunstvermittlung, das ist ganz interessant. Die Geografie hat halt auch sehr viel mit Kunst zu tun, also alleine schon über das Anfertigen von Karten, über Kartierungen, was ja auch im Prinzip aus ähnlichen Handschriften besteht, also alte Karten und alte Kunst, das ähnelt sich schon sehr stark. Und es gibt mittlerweile auch einen ganz großen Markt im Bereich von Kunstsammlern, die jetzt auch alte historische Karten sammeln. Also es gibt da irgendwie eine Beziehung, die ist an mehreren Punkten greifbar. Und was wir mit diesen Exkursionen eigentlich machen wollen, ist uns ein bisschen von dem wissenschaftlichen, akademischen Kontext zu lösen und dieses Angebot der Subjektivität, also des Zeigens und des Adressierens von der eigenen Subjektivität halt zu stärken. Ne? Also wir haben hier die Möglichkeit, nicht irgendwelche Forschungshypothesen klären zu müssen, sondern wir gehen einfach rum und machen so eine Art subjektiver Exkursion, obwohl natürlich bei dieser Gruppe Experimentexkursion sehr viele unterschiedliche Leute aktiv sind, die alle unterschiedliche Programme auch haben. Mhm. Und das wäre jetzt ein Programm, was wir jetzt auch entwickeln wollen zur Dokumente.
Ja, hat sich diese Gruppe Experiment-Exkursion Kassel eben aus der Universität heraus entwickelt oder wurde das durch den Beirat sozusagen animiert?
Nee, die Gruppe gab es schon lange, lange vor dem Beirat, und zwar ist die ins Leben gerufen worden durch eine Professorin, durch Dagmar Reichert, die war Professorin für Humangeographie an der Universität Kassel. Allerdings ist sie dort nicht mehr beschäftigt. Sie hat sich entschieden, sich anderen Aufgaben zu widmen und lebt jetzt wieder in Zürich. Also sie war für 2 Jahre, glaube ich, Professorin in Kassel, hat dann ihren Lehrstuhl zurückgegeben, was jetzt auch schlussendlich dazu geführt hat, dass der Bereich der Geografie eingestellt wird in Kassel. Aber das ist ein anderes Thema, aber auf Sie führt das zurück, weil Sie uns sehr stark auch mit neueren humanen geografischen Ansätzen konfrontiert hat, die Sie halt auch von Ihrem eigenen Doktorvater, dem Gunnar Olsen, zum Teil mit übernommen hat. Also auch jemand, der Geografie nicht so versteht, so eng fasst, wie man das normalerweise vielleicht auch in den Medien zu sehen und zu fassen bekommt, sondern dem es auch geht um Sprachphilosophie dabei, der auch sehr stark mit Kunst operiert, mit Weltbildern, die in Karten verborgen sind, und dann kommt man auch wieder zusammen mit Weltbildern und Bildwelten, gibt es dann auch wieder eine ähnliche Verbindung. Und über diese Geschichte haben wir uns gegründet. Es gab dann ein erstes Treffen, wo wir uns überlegt haben, was wir machen wollen. Der Name Experiment-Exkursion gab es nicht. Der ist erst kurz vor der Documenta entwickelt worden, allerdings auch in einem anderen Kontext. Eigentlich hieß es einfach nur die Gruppe. Und wir haben dann regelmäßig Vorträge organisiert, also vor allen Dingen Armin Kuczynski, der seinen Doktor gemacht hat bei Dagmar Reichert hier in Kassel, war da sehr, sehr stark aktiv, und wir haben Vorträge gemacht von Menschen, die uns erzählt haben, wie sie Geografie verstehen, also die sich im Großen und Ganzen mit räumlichen Problemen, mit räumlichen Strukturen beschäftigt haben, ob sie nun Geografen, Künstler oder was auch immer waren, und haben darüber halt versucht, einen Zugang und eine Auseinandersetzung mit dem Thema zu finden. Dann kam es halt auch zu Exkursionen, die regelmäßig stattfanden, wo dann jeder natürlich nach seinem Gusto auch in der Lage war, einfach mal was zu experimentieren, was zu entwickeln. Und dann wurden halt auch Exkursionen gemeinsam durchgeführt, wo immer jemand der Autor war und die anderen praktisch geguckt haben, inwieweit das wirklich ein Erkenntnisgewinn oder wie auch immer irgendwie eine Möglichkeit der Erfahrung beinhaltet.
Ja. Und das Projekt, also Freiräume auf vergessene Flächen, ist das dann auch noch Teil der Gruppe Experiment?
Nein, das ist eine Gruppe, das sind diese Machbasträume, das ist ein anderes Projekt von Mike Wilkins, einem Architekt, also einem Architekt von den Baufröschen hier in Kassel, der auch Mitglied im Beirat war.
Okay. Das heißt, auch die Welt im Koffer, also die
das ist vom Kinder-Jugend-Netzwerk,
genau.
Ein Projekt.
Und ich glaube, das mit den Freiflächen, das war dann auch diese Sache mit den Kindern, die dann die Leitungen auch untersucht haben.
Das ist ja auch das ist die unsichtbare Stadt. Sichtbar machen heißt es, glaube ich, das Projekt. Das ist eine Kooperation zwischen den städtischen Werken und dem Documenta-Beirat. Und organisiert wurde das von Christian Kopetzky, auch einem ehemaligen Professor für Stadtplanung hier in Kassel.
Ja.
Und da geht es halt darum, diese normalerweise im Verborgenen liegenden Versorgungsnetz und Versorgungssysteme sichtbar zu machen, wenn man sich halt darauf verlässt, dass was aus dem Wasserhahn kommt und man weiß gar nicht, wo das Wasser herkommt, und das zu erforschen.
Diese Projekte hat es aber auch schon unabhängig von der Documenta.
Nee, die sind alle im Rahmen dieses Beirats entstanden, und zwar hat der Beirat sich ja 2 Jahre lang getroffen. Und es waren immer wieder Künstler zu Gast, die zum einen wurde dem Beirat halt schon diese künstlerischen Arbeiten der ausgewählten Künstler präsentiert dort, sie konnten sich vorstellen und man konnte mit denen diskutieren im Vorfeld. Und gleichzeitig hatten die Künstler die Möglichkeiten, Ansprechpartner zu finden, lokale Experten zu finden, die ihnen etwas über Kassel erzählen können, weil viele Arbeiten auf der diesjährigen Documenta halt einen direkten Kasselbezug haben. Mhm. Ne? Und um da halt, wenn man als Fremder in eine fremde Stadt kommt, braucht man Jahre, um mal so einigermaßen durchzublicken, wie das Herz so schlägt in so einer Stadt.
Ja.
Und über diesen Kontakt, so einen persönlichen Kontakt mit ganz vielen Leuten, die hier schon leben, lässt sich das halt verkürzen.
Ja.
Und dadurch war es den Künstlern halt möglich, Arbeiten anzufertigen, die einen direkten Bezug zu Kassel haben und auch ziemlich am Puls dieser Stadt liegen.
Mhm.
Und diese beiden Projekte sind entwickelt worden, weil natürlich auch den Menschen die Gelegenheit gegeben werden sollte, also den Mitgliedern des Beirates, auch selber in diesem Rahmen der Documenta Projekte zu realisieren. Also es gibt natürlich Leute, die auch dort schon engagiert waren. Zum einen halt diese Exkursionsgruppe, die wir hier mit eingebracht haben. Dann halt aber auch Mike Wilkins, der Architekt, der auch eine Mach-was-Stiftung hat, der sich auch immer mit solchen Sachen schon vorher beschäftigt hat.
Yeah.
Und man konnte dann halt im Rahmen der Documenta und der Kooperation mit dem Schlachthof Projekte entwickeln und konnte auch gemeinsam mit der Documenta und mit dem Kulturzentrum Schlachthof Projektanträge formulieren und halt auch Gelder beantragen, um diese Projekte umzusetzen. Also da war eine gewisse Hilfestellung, dass man natürlich alleine da war. Und man konnte im Prinzip dann die eigenen Projekte über diese Mittel fördern lassen. Ja. Und es war nicht ganz frei, also es hätten auch mehr Projekte oder weniger entstehen können, das war nicht, man war nicht gezwungen. Allerdings, wenn man sich dann bereit erklärt, etwas zu machen und sich dann auch nicht weiter mit beschäftigt hat, dann war man dann praktisch auch in so einem Projekt drin. Also da wurde dann auch schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Deswegen bin ich jetzt halt auch in zwei Projekten drin.
Genau, auch in dem Salon für die Ausgegrenzten.
Genau, Salon de Refusé.
Und da geht es darum, dass Kassel als Stadt in Hessen die meisten Arbeitslosen hat. Und das heißt, der Anteil der Refusierten des Arbeitsmarktes lag Anfang 2007 bei 15%. Mhm. Und dann gibt es eben noch zahlreiche Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Mhm. Und was bedeutet es jetzt, dass man eben, also steht diese Arbeit auch in Bezug zu einer künstlerischen Arbeit auf der Dokument, also vielleicht zu Siegmann oder?
Nee, nicht direkt. Also da gab es keine Auseinandersetzung jetzt an der Stelle, dass jetzt ein Künstler sich gerade mit diesen Verhältnissen hier in Kassel beschäftigt hätte, also mit den Verhältnissen von Arbeitslosen, prekär Beschäftigten. Es gab jetzt allerdings schon Veranstaltungen im Salon de Refusé, wo zum Beispiel Jürgen Stollhans einen Vortrag gehalten hat über Sozialdemokratie, der ganz witzig war, der heißt, glaube ich, Kunst und Sozialdemokratie, was Gott getrennt hat, soll der Mensch nicht fügen. Also ein sehr witziger Vortrag, aber eine direkte Kooperation nicht. Also es war eher wirklich räumlich, historisch, die Stadt Kassel, die interessiert war, die Künstler interessiert hat. Und der Salon de Refusé hat natürlich etwas mit Kunst zu tun, weil der Name natürlich gekoppelt ist an den Salon de Refusé, der damals im 19. Jahrhundert halt stattgefunden hat von Leuten, die an der Akademie dort nicht genommen worden sind und die auf den normalen Salon nicht ausstellen durften, auf dem Pariser.
Ja,
und
genau.
Die haben dann selber sich diesen Salon de Refusé entwickelt, allerdings auch was gescheitert ist am Ende. Also das spielt da auch mit, dass die Möglichkeit des Scheiterns immer implizit ist. Aber grundsätzlich bezieht sich das da drauf. Und das sollte eigentlich nur was sein, um solchen Menschen zu ermöglichen, halt auch sie mit Kunst auseinanderzusetzen.
Ja, und was bedeutet das jetzt, dass man eben nicht über, sondern mit den Arbeitslosen redet? Was soll damit sozusagen angeregt werden?
Ja, so eine Form von Deliberation, also so eine bestimmte Möglichkeit, einfach auch diskursfähig zu werden. Also wenn so ein Arbeitsloser, also das sind häufig Leute, also meiner Erfahrung nach, die eigentlich nicht besonders viel übrig haben für zeitgenössische Kunst zum Beispiel. Hm. Man könnte aber auch versuchen, den Leuten eine Möglichkeit zu bieten, sich damit auseinanderzusetzen, mit der Kunst, auch die sich hier findet, weil das ja auch eine Weltkunstausstellung ist, weil das ja sehr viele Positionen auch außerhalb Europas widerspiegelt. Und über diese Auseinandersetzung mit anderen Welten, die dargestellt sind, mit anderen subjektiven Positionen, auch die eigene Position zu hinterfragen und auch den eigenen Stand und den eigenen gesellschaftlichen Platz halt hier zu begreifen und zu verstehen.
Ja, das war das Gespräch mit Achim Vorreiter über die einzelnen Projekte, die vom Beirat der Documenta 12 organisiert werden. Die Kunstvermittlung, so Carmen Molsch, verortet sich innerhalb der Institution und sie kann sich selbst durch diese Kritik jedoch kein imaginäres Außen erobern. Vielmehr nimmt sie eine oszillierende Position ein, die möglicherweise treffend als die einer kritischen Freundin umschrieben werden kann. Mit dieser Figur, die aus den Erziehungswissenschaften der 1970er Jahre kommt, ist eine gleichsam solidarische und kritische Haltung von Forschenden bezeichnet. Die Forscherin teilt mit den anderen an einer Situation Beteiligten das Interesse an einer positiven Entwicklung. Sie begleitet, moderiert, strukturiert und analysiert Prozesse, aber sie ist stets auch ein Teil von diesen. Sie stellt das, was sie erforscht, selbst mit her. Ja, und insofern werden wir in diesen Beiträgen zu Documenta 12 diese Themen der Vermittlung und auch die Magazinprojekte noch weiter aufgreifen. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft und die Sendung ist noch als Download zu finden und zwar auf der Webseite www.fehe.org. Okay, bis dann. Ciao.